Warum stelle ich dich vor und sag dich an eigentlich? Einen kräftigen Applaus für Max Schrems.
Ich habe gestern noch irgendwie 6 Spritzer-Intos gehabt nach Wir Staatskünstler. Ich bin wieder da. Juhu. Dementsprechend fühle ich mich heute gerade gar nicht jung. Ja, mir ist gesagt worden, ich soll über Facebook verklagen, war gestern und morgen reden. Der Hintergrund ist, ich habe gesagt, bitte gibt es mal einen ganz generischen Titel, weil ich habe keine Ahnung, was ich rede. Und werde es probieren, über keine Ahnung irgendwas zu reden. Kurz sozusagen, was wir jetzt machen bei Neub und wie das alles gerade läuft mit der DSGVO in der Praxis. Vorab sozusagen vielleicht ein Bildchen. Wie wir uns jetzt gerade sehen, ist ein bisschen so, ich nenne es immer Snowplowing, also so schneepflugartig mal überhaupt zu checken, wie man DSGVO anwenden kann und wie das in der Praxis funktioniert. Weil ganz viele von diesen Dingen sind in der Praxis jetzt noch nie gemacht worden oder wir haben eben diese staatsübergreifenden Verfahren, die überhaupt nicht funktionieren, wie es vorgesehen sind und so weiter und bist halt oft der Erste, der irgendwann mal deine Beschwerde einbringt, das erste Mal sagt, das geht so nicht und das muss man jetzt anders machen und man kommt dann drauf, dass auch oft zum Beispiel bei den Behörden einfach realisiert wird, dass man gar nicht genau weiß, wie man damit umgehen kann. Und also wir haben durchaus Telefonate mit Behörden, wo man dann irgendwie sagt, naja, da gibt es doch das und da könnte man doch das nutzen im Gesetz und das wäre doch auch eine Möglichkeit. Und das ein bisschen herauszudiffundieren, ist eigentlich jetzt unsere Hauptaufgabe gewesen im letzten Jahr. Und deswegen ein bisschen so Schnee räumen, weil wenn das mal funktioniert, dann so ein System, dann kann man es im Schema F wiederholen und dann funktioniert alles viel einfacher. Aber vieles von dem, was die DSGVO sozusagen versprochen hat, dass ganz easy und geschwind gehen wird, ist in der Praxis gar nicht so einfach, wie sich herausstellt und oft ganz banale Dinge. Und von dem her macht es durchaus recht viel Sinn, was wir da tun. Das ist aber das Problem gleichzeitig, dass das nicht wahnsinnig sexy ist. Also wenn du irgendjemandem erzählst, was du für ein prozessrechtliches Vehikel dir überlegt hast, damit du irgendwelche Akten aus einem anderen Land bekommst, schreibt keiner einen Medienartikel drüber. Surprise. Aber es ist halt notwendig dafür, dass wir danach irgendwelche Verfahren auch führen. Ganz allgemein, was sind die Probleme, die wir derzeit haben bei diesen ganzen DSGVO-Sachen? Klassisch ein ganz Riesenthema ist Beweisprobleme. Wir probieren da zum Beispiel immer über das Auskunftsrecht. Es gibt die Befugnisse von den verschiedenen Datenschutzbehörden, die können ja je nach Land auch wirklich hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne eine Kopie von der Software, von dem Code, von den Daten, die da gespeichert sind. Im Common Law gibt es teilweise Discovery und wir schauen uns derzeit auch recht viel so alternative Optionen an, was bei uns zum Beispiel ein Projekt in die Richtung ist, was vielleicht für Leute hier ein bisschen interessanter ist, ist eben so ein Secure Drop, dass halt Leute uns was reinschmeißen können und wir das dann genauer anschauen können. Wir haben jetzt schon ein paar E-Mails bekommen von Leuten, die sozusagen uns Hinweise geben, aber ich glaube gerade das ist relativ interessant, dass man eben so Art Whistleblower-Systeme hat, weil ja oft Leute das programmieren müssen, die das gar nicht so toll finden, aber dann den Code haben und vielleicht sich dann auch dort verabschieden und so weiter. Anderes Riesenproblem sind eben die Durchsetzungskosten. Selbst im normalen Datenschutz redet man halt davon, naja, man kann ja gratis zur Behörde gehen und dort seine Beschwerde machen. Die Realität ist bloß, wenn man irgendein wichtigeres Thema hochbringt, wird das früher oder später vor die Gerichte ziehen. Also wenn man gerade vor der Behörde gewinnt, dann wird die Gegenseite wahrscheinlich sagen, naja, dann gehe ich da vor Gericht dagegen vor, weil ich bin nicht der Meinung der Datenschutzbehörde. Und dann sitzt man halt je nach Land wieder vor einem entsprechenden Verwaltungsgericht und das kostet dann doch wieder Geld. Also auch dieses Versprechen von wegen, ja, da kann man ja gratis wohin gehen und dann helfen die einem, ist teilweise ein bisschen überschaubar. Und gleichzeitig haben Gegner eben recht tiefe Taschen, das heißt, die können diese Verfahren weiter und weiter und weiter führen, bis der andere halt aufgibt, weil er kein Geld mehr hat. Und ein anderes Problem, was wir in der Praxis haben, ist einfach sehr schnelle Veränderung. Also wenn du ein Verfahren einbringst und oft dauert das eben recht lange, deswegen sind die Verfahrensdauer ein Riesenproblem, dann hat sich das Produkt schon verändert. Also du klagst über irgendeine, was weiß ich, Funktion von Google, die es einfach 3 Jahre später gar nicht mehr gibt und damit erübrigt sich das Verfahren, weil die haben sozusagen 3-4 Jahre lang Scheiße gebaut und sagen, ja, jetzt haben wir es eh geändert und die Klage gilt ja gar nicht mehr, weil unser Produkt schon ganz anders ist, das in Wirklichkeit vielleicht eh das Gleiche macht. Und dadurch hinkst du praktisch da immer ein bisschen hinterher, vor allem wenn die Verfahrensdauern eben lang werden. Und das ist eines unserer Hauptprobleme, was wir bisher gesehen haben. Was haben wir praktisch für Optionen bei der Durchsetzung? Klassisch eben die Datenschutzbehörde, die war eh vorher dran. Das ist bei uns ganz interessant, weil es nach der DSGVO sehr viele Zuständigkeiten gibt. Für uns ermöglicht es als europäischer Verein, dass wir nach Aufenthaltsort, Arbeitsplatz, Ort des Verstoßes oder Sitz des Unternehmens praktisch aussuchen können, zu welcher Behörde wir gehen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, naja, wir würden gerne, dass schlag mich tot, die Berliner Datenschutzaufsicht sich damit beschäftigt, weil die haben sich mit dem Thema schon länger beschäftigt, die sind da drinnen, die kennen sich gut aus, was weiß ich. Dann suchst du halt einen Beschwerdegegner, einen Beschwerdeführer, der halt zufälligerweise in Berlin wohnt. Wir können aus ganz Europa uns irgendjemanden aussuchen, den wir vertreten. Und dann sagen wir, gut, irgendjemand, der dieses Produkt in Google, dieses Google-Produkt verwendet, der halt zufälligerweise in Berlin wohnt, den suchen wir dann als Beschwerdeführer aus und damit können wir die Behörde praktisch uns überlegen, wo wir enden. Und nachdem die Behörden von der Qualität sehr unterschiedlich sind und auch vom Verfahrensrecht sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben, macht es extrem viel Sinn, sich das ein bisschen zu überlegen, wo man da einbringt. Meistens kann man die Hälfte von dem Aufwand von so einem Verfahren vermeiden, indem man einfach am richtigen Ort einbringt. Das heißt für uns auch teilweise, dass wir zum Beispiel Leute haben, die sich über was beschweren bei uns, was echt interessant ist, aber wir teilweise dann nicht die Leute als Beschwerdeführer nehmen. Also A beschwert sich und sagt, helft mir bitte. Aber für das Problem ist es oft sinnvoll, einen B zu suchen, der einfach in einem Land sitzt, wo es besser ist und dadurch das Problem hochzuschießen. Das heißt, es ist auch ein bisschen eine Frage, wie man die Erwartungen dann managt von Leuten, die zu uns kommen. Ganz viel landet noch immer bei der irischen Datenschutzbehörde. Die hat seit 1. Jänner ein anderes Office, aber das haben sie noch immer. Das war sozusagen dieses gute alte überm Supermarkt-Office, wo die offiziell zuständig sind. Ich habe lange immer kritisiert, dass da die Bearbeitungszahlen absurd sind. Das sind die alten Jahresberichte bis 2012. Da hat man gesehen, das ist diese blaue Linie da oben, sind alle Beschwerden, die rote drunter sind alle, die nicht bearbeitet worden sind. Das sind je nach Jahr zwischen 94, glaube ich, bis 96% gewesen. Im letzten Jahresbericht sind wir jetzt bei 98% der Beschwerden, die in Irland nicht bearbeitet werden. Das heißt, sie sagen, es gibt eine informelle Lösung und das heißt meistens, dass die Leute ein E-Mail zurückbekommen, wo drinnen steht, geht scheißen. Und das ist so circa die Lösung. Das Kernproblem ist, dass einige Datenschutzbehörden jetzt der Meinung sind, dass sie, die Franzosen sind zum Beispiel auch der Meinung, dass es in ihrer Erwägung liegt, welche Fälle sie überhaupt annehmen oder nicht. Das heißt, jeder kann sich zwar beschweren und eine Beschwerde hinschicken, aber was die dann auch bearbeiten, ist laut diesen einzelnen Behörden Sache der Behörde zu entscheiden. Und es ist ein bisschen skurril, weil wenn ich ein Grundrecht habe und mein Rechtszug normalerweise zu dieser Behörde geht und diese Behörde sagt dann aber zu 98%, na, dein Grundrecht schaue ich mir aber gerade nicht an, dann habe ich ein Grundrecht am Papier, was in der Realität nicht existiert. Also ich habe dann schon gehusst, das ist so circa wie wenn ich irgendwie in einer Demokratie ein Recht habe zu wählen, aber wenn halt in 98% der Fälle gerade kein Wahllokal zur Verfügung steht, dann kann ich mal mein Wählen aufzeichnen. Ne? Und das ist de facto jetzt ein bisschen ein Problem in einigen Ländern, dass wir jetzt noch streiten müssen, ob du überhaupt ein Recht hast, das bearbeitet zu bekommen. Ein praktisches Problem, was da dahinter steht, ist, dass die so viel Beschwerden bekommen, dass die einfach nicht das Personal haben und auch nicht das Verfahren, um das alles abzuarbeiten. In Irland ist zum Beispiel ein Riesenproblem, dass die wirklich kein wirkliches Verfahren zwischen den Parteien haben. Also in Österreich schickt die Behörde einfach die Argumente hin und her und liest sich das erste Mal durch, wenn ausargumentiert worden ist. Und in Irland fangen die an, ganze Berichte zu schreiben und Dinge zu schreiben, bevor nur die andere Seite mal gehört worden ist. Ganz viel davon ist frustrierter Aufwand, weil die andere Seite sagt dann, ja, bin ich jeder Meinung, ist gar nicht das Thema, hat sie eh schon erledigt. Und die haben einfach ein Verfahren, was so absurd deppert funktioniert, dass die gar nicht jemals mit ihrem Personal diese ganzen Beschwerden abarbeiten können. Also wir probieren es auch ein bisschen tiefer zu gehen, um zu schauen, welche Behörde funktioniert wie, wo ist es sinnvoll, eben was einzubringen und in welcher Art und Weise. Generell schauen wir jetzt eben Behörden an, die eher proaktiv sind. Da sind die Franzosen eben bekannt, teilweise die Deutschen, verschiedene Behörden, die dort sind. Generell glaube ich, was wir die nächsten 1-2 Jahre noch schauen müssen, ist, wie sehr es einen Kulturwandel bei den Behörden gibt. Ich war am Anfang eher optimistisch, dass die jetzt nach der DSGVO sagen, naja, die werden jetzt das ordentlich durchsetzen. Man sieht allerdings, dass das doch sehr durchwachsen ist. Also einige von den Behörden sind weiter ein bisschen nach dem Motto, bitte nur nicht irgendwas schicken und ja, nicht zu viel Arbeit. Weil sie auch einfach oft die Kapazitäten gar nicht haben, das alles abzuarbeiten. In Österreich funktioniert es relativ gut. Wir sind auch zum Beispiel draufgekommen, dass das österreichische Verfahrensrecht einfach sehr viel strikter ist als die meisten anderen Länder. Das heißt, du kannst da ganz spezifisch sagen, ich will einen Antrag stellen, dass ihr das und das genau macht und kannst dich dann auch nachher beschweren, wenn es nicht gemacht worden ist, falls es den Outcome vom Verfahren verändert hat. Während in den meisten anderen Ländern die Behörden einfach sagen, wir machen, was wir für richtig finden und sonst gar nichts. Das Verfahrensrecht ist immer ein Riesenthema. Ich habe da immer das Beispiel Irland, da haben wir jetzt das EuGH-Verfahren, weil der Kollege vorher gemeint, das ist nicht ganz klar, wie Privacy Shield ist. Wir haben bei dem Datentransferverfahren, was beim EuGH hängt, Privacy Shield derzeit mit drinnen. spannend, ob der EuGH zu Privacy Shield was sagen wird oder nicht. Das ist ein bisschen Politikum beim EuGH, wie weit die Fragen beantworten oder halt Fragen auch ignorieren. Aber da reden wir derzeit von ca. 10 Millionen Euro Verfahrenskosten, weil in Irland das einfach das Verfahren so komplex ist. Also es läuft so, dass du erst bei der Behörde bist und dann zum High Court gehst. Und dieses Gerichtsverfahren dort passiert praktisch alles mündlich. Das heißt, der klagende Anwalt stellt sich hin und sagt, Herr Richter oder in unserem Fall Frau Richterin, es gibt die Europäische Grundrechtecharta, und dann liest er die Grundrechtecharta vor, als ob noch kein Jurist jemals davon gehört hätte. Dann liest er sozusagen das nächste Ding vor und so weiter, und das heißt Opening the Case to the Court. Da sitzen dann 25 Anwälte, die alle 1.000 Euro die Stunde verdienen, da und hören einem anderen Anwalt beim Vorlesen vor. Und das hat circa, ich glaube, eine Woche gedauert. Und ich bin tagsüber und habe gedacht, da verbrennen wir jetzt 25.000 Euro pro Stunde da herinnen für null sinnvollen Outcome. Und das sind eben zum Beispiel in Österreich, haben wir die letzte Verhandlung beim Landesgericht, hat glaube ich 18 Minuten gedauert, weil einfach die Richterin sich zum zweiten Mal unzuständig erklärt hat. Das macht die sehr gerne, weil die will glaube ich von Datenschutzrecht möglichst wenig hören. Aber das geht zumindest schnell. Also in Irland muss man da 5 Wochen warten, bis man dann irgendwie eine negative Entscheidung kriegt. Bei uns kriegt man es halt schneller. Und das sind halt Dinge, die preislich sich auch auswirken. Und das ist ein Riesenthema, wie diese Verfahrensrechte dann national ausstellen. Es ist relativ sozusagen dröge und fad, aber eben einfach nur, wie solche Prozesse nach nationalem Recht funktionieren, macht massive Unterschiede kostenmäßig, ob du in einem Land oder im anderen Land vor dem Gericht bist. Wir haben jetzt ein paar Verfahren derzeit nach der DSGVO bei den Behörden liegen. Das erste, was wir gleich am ersten Tag der DSGVO einbracht haben, waren diese Zwangszustimmungsbeschwerden. Das war praktisch bei Facebook und Google, dass du praktisch ein Pop-up hast, wo steht, du musst jetzt zustimmen, sonst darfst du dieses Produkt nicht mehr nutzen. Und das ist eigentlich was genau die DSGVO verbietet. Die sagt, es muss eine freiwillige Zustimmung sein, ich muss sozusagen auch eine Möglichkeit haben, nein zu sagen, ich darf nicht sozusagen verpflichtet werden, das Produkt so zu nutzen. In dem Fall war es besonders interessant, weil du zum Beispiel bei Facebook oder WhatsApp deine gesamten Messages und Freunde verlierst, wenn du da jetzt irgendwie nicht zustimmst. Das heißt, wer wird schon sagen, sage ich nein, ja. Und da war eben schon ganz interessant, das haben wir in verschiedenen Ländern eingebracht, einen in Hamburg, das auf die Bundesdatenschutzbeauftragten vertreten worden ist, dann einen in Belgien, einmal in Österreich und einmal in Frankreich. Die Franzosen haben das als nationales Verfahren gesehen und haben das nicht mit Irland koordiniert, sondern haben einfach gesagt, wir sind der Meinung, wir sind selber zuständig. Und die haben dann schon nach 6 Monaten diese 50 Millionen Euro Strafe anhand dieser Beschwerde gemacht. Das war sozusagen das erste Mal, wo eine wirklich große Strafe rauskommt. Ist natürlich für Google ist das noch immer irgendwie, wahrscheinlich 10 Minuten ihres Umsatzes, keine Ahnung was. Wenn man sich das anschaut, bei Facebook, Instagram und WhatsApp, das ist jedes Mal Koordination mit Irland, da haben wir beim Facebook-Verfahren den ersten Report nach einem Jahr bekommen. Das ist das erste Mal, wo wir überhaupt die Gegenseite die Stellungnahme bekommen. Ganz interessant ist, die irische Behörde hat uns verboten, darüber zu sprechen, dass dieses Verfahren überhaupt existiert. Ich habe mich geweigert, dieses Verbot irgendwie anzunehmen, weil es gibt es in Österreich nicht und es ist mal ziemlich wurscht. Wir reden halt nicht, was im Inhalt drinnen steht, einfach um sozusagen nicht sie nicht sozusagen weiter aufzuregen. Aber dieser Report hat halt 60 Seiten und da steht das erste Mal auch überhaupt drinnen, was die Gegenseite sagt. Die Stellungnahme von Facebook war im September, also wir haben im Mai einbracht, im September hat Facebook die Stellungnahme abgegeben. Wir haben die Stellungnahme von Facebook aber erst 11 Monate später bekommen. Und das macht es natürlich relativ zach, so eine Beschwerde durchzuführen, wenn du erst 11 Monate später mitbekommst, was die andere Seite so sagt. Es ist vollkommen uneffektiv. Interessant war, dass sie uns in der ersten Runde auch nur 3,5 Seiten zur Verfügung gestellt haben und den Rest geschwärzt haben und gesagt, das ist alles irrelevant. Und am Ende haben wir, glaube ich, 120 Seiten bekommen, nachdem die österreichische Behörde gesagt hat, das geht so nicht, oder halt gesagt hat, sie hätten gern die Akten doch. Aber es war auch zum Beispiel interessant, dass die Iren gemeint haben, Akteneinsicht von 3% oder sowas des Aktenvolumens ist ausreichend. Die anderen 97% dürfen wir gar nicht sehen, was skurril ist, wenn du sozusagen mit einer Gegenseite argumentieren sollst und du weißt nicht mal, was die gesagt haben. Bei Instagram und WhatsApp haben wir zum Beispiel bis heute noch keine Reaktion. Also da reden wir jetzt von fast 1,5 Jahren, wo die irische Behörde einfach noch nicht mal geantwortet hat auf irgendwas inhaltlich. Und das ist ein massives Problem, weil praktisch fast alle dieser Beschwerden heutzutage grenzüberschreitend sind. Also ich meine, wann habe ich bei Datenschutzproblemen schon unbedingt ein österreichisches Unternehmen auf der Gegenseite? Und wenn das die Systematik ist, dann haben wir ein massives Problem. Was auch interessant war bei dem Google-Fall, ist, da hat Google ist sofort in die Instanz gegangen zum Conseil d'État Und uns ist dann kundgegeben worden, dass die französische Datenschutzbehörde der Meinung ist, dass du als Beschwerdeführer nicht Verfahrenspartei bist, sondern du bist nur Tippgeber, Hinweisgeber. Und jetzt dürfen wir sozusagen gar nicht irgendwie uns beschweren dagegen. Das heißt, die Behörde macht irgendwas und du hast aber selber keine Möglichkeit, vor das Gericht zu gehen, obwohl in der DSGVO ausdrücklich drinnen steht, du hast die Möglichkeit. Aber sie sind der Meinung, nach nationalem Recht geht es bei ihnen nicht. Also das sind alles Dinge, die sind alle EU-rechtswidrig, das wird alles über die nächsten Jahre geklärt werden. Aber in der Praxis steht in der DSGVO drinnen, ich kann zum Gericht gehen. Und die zuständige Behörde sagt, nein, könnt ihr nicht. Und wir haben dann in dem Fall drauf geschissen, weil es einfach sich nicht auszahlt. Ja. Aber das sind so die Geschichten, die ganz interessant sind. Vor allem bei dem Google-Fall zum Beispiel war es interessant, weil die ja festgestellt haben, dass diese Zustimmung ungültig war aus anderen Gründen. Aber zum Beispiel Google nie gesagt haben, dass sie die Daten löschen müssen. Weil die Logik ist ja, wenn du nie eine ordentliche Zustimmung bekommen hast, musst du nachher die Daten löschen, weil du die illegal hast. Das haben sie ihnen nie aufgetragen, sondern sie haben ihnen nur die 50 Millionen Euro Strafe gegeben. Die Daten bleiben aber dort, wo sie sind. Und es wäre logisch, dass wir uns da als Beschwerdeführer aufregen drüber und sagen, naja, mir ist die Strafe ziemlich wurscht, ich mag, dass meine Daten gelöscht werden. Und genau solche Fälle sind derzeit bei einigen Behörden zumindest nicht vorgesehen, dass Menschen auch noch solche Bedürfnisse haben, die sie vielleicht zufriedengestellt haben wollen. Die zweite Runde, die wir durchgespielt haben, waren zum Auskunftsersuchen. Ich muss persönlich sagen, Auskunftsersuchen finde ich immer ein bisschen fad und irgendwie eh schon 100 Mal gemacht. Aber nachdem es ganz viele Leute betrifft, haben wir einfach mal eigentlich als Vorverfahren für was anderes Auskunftsersuchen bei verschiedenen Streaming-Anbietern gemacht. Und was extrem interessant war, ist, dass praktisch keine von diesen großen Konzernen irgendwie uns diese Auskunftsersuchen richtig beantwortet hat. Also normalerweise zum Beispiel Google sitzt immer bei allen möglichen Konferenzen und erzählt, wie toll sie ein Download-Tool haben, wo da alles drinnen ist und wie geil das ist. Aber wenn man zum Beispiel YouTube, also Google anschaut, kriegt man nicht mal alle Rohdaten. Und die Daten waren oft vollkommen unverständlich, weil die in irgendwelchen kryptischen Zeichen waren, die halt nicht erklärt worden sind. Also man kann es dann oft schon rausfinden. Aber was vor allem interessant war, ist, es hat fast überall die Hintergrundinformation gefehlt. Nämlich, woher kommen die Daten, wohin gehen sie, was ist der Grund, warum die gespeichert werden, etc. Und erst diese Informationen erlauben zu sagen, ist das legal oder illegal. Weil ich kann den gleichen Datensatz für einen guten Grund oder für einen schlechten Grund haben. Und das ist praktisch bei allen nicht mal beantwortet worden. Also die tun nicht mal so, als ob sie die, also im Gesetz ist das aufgezählt, was du beantworten musst. Und zu den meisten Punkten ist einfach gar nichts da. Also die tun nicht einmal so, als ob sie es beantworten. Es ist einfach nur nicht da. Und das ist eigentlich interessant, weil das ist, dieses Auskunftsersuchen ist so eine 0815-Datenschutzgeschichte. Und nenn mal, die funktioniert mit den großen Konzernen. Und eigentlich ist die Strafe, also wir haben da die Strafbeträge auch theoretisch hingeschrieben. Also bei, was weiß ich, bei Apple wären das 8 Milliarden Euro theoretisch, wenn du das nicht ordentlich beantwortest. Und in dem Fall kann man sagen, okay, das ist automatisiert, die beantworten strukturell nicht. Also die haben sozusagen, das ganze Konzern hat sich entschieden, das nicht richtig zu beantworten. Und bin mal gespannt, was daraus kommt. Da merkt man wieder, dass bei der Kooperation, das sind auch fast alles andere und Länder, die zuständig sind. Also wir haben das Einzige, was österreichisch ist, ist Flimit, das ist dieses Netflix vom ORF. Aber bei allen anderen haben wir andere Länder. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass jetzt zumindest mit den Deutschen schon ein bisschen schneller geht als mit den anderen. Also das ist für uns auch ganz interessant zu sehen, welche Behörden sind wie reaktiv, wie schnell geht das. Da werden wir noch 2-3 Jahre brauchen, bis wir dann einen schönen Grid haben, wo man dann sagen kann, okay, die Achsen, die Verbindungen gehen gut, die anderen nicht so gut. Am Ende wird das alles ziemlich zum Europäischen Datenschutzboard gehen. Wir schauen uns derzeit an, es gibt so eine Art Urgency Procedure, also ein Dringlichkeitsverfahren, wo die Behörden, wenn die Kooperation nicht funktioniert, selber entscheiden können. Das ist jetzt sozusagen der theoretisch nächste Schritt, dass man sagt, gut, falls die jeweiligen Behörden im Ausland da nicht reagieren, dann soll halt die österreichische Behörde selber entscheiden. Da arbeiten wir gerade dran, das könnte vielleicht die nächsten 1-2 Wochen rauskommen, aber da sage ich noch nicht zu viel, Fans. Schauen wir mal, was passiert. Das ist sozusagen der Status, was die Behörden betrifft. Die zweite Geschichte, die wir derzeit natürlich noch durchspielen, sind die zivilrechtlichen Klagen. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass man auf Unterlassung, emotionalen Schadenersatz, unrechtmäßige Bereicherung und so weiter klagt, direkt das Unternehmen. Das heißt, man geht nicht zur Datenschutzbehörde, sondern man geht zum Gericht und klagt direkt vor Gericht das Unternehmen. Da ist es ähnlich, dass die Zuständigkeit recht flexibel ist. Also wir können uns ziemlich aussuchen, wo wir hinwollen. Entweder Sitz des Verantwortlichen, also des Unternehmens oder die jeweilige Niederlassung oder Wohnort vom Verbraucher oder Wohnort des Betroffenen oder Ort des Schadens. Also da kann man recht viel sich aussuchen, wo man eigentlich sein will. Und da gibt es derzeit ein Verfahren beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien. Das ist eben dieses Facebook-Verfahren. Da sind wir jetzt in der dritten Runde. Da war das Erste, was wir sozusagen jetzt gewonnen haben letztes Jahr, dass der OGH mal festgestellt hat, dass du überhaupt zum Gericht gehen darfst. Auch hier steht in der DSGVO ausdrücklich drinnen, du darfst zum Gericht gehen. Und die Richterin war der Meinung, nein, du darfst nicht. weil sie ist der Meinung, sie will diesen Fall nicht. Und das war relativ faszinierend, weil da steht zum Beispiel auch ausdrücklich drinnen, dass die Gerichtshöfe erster Instanz zuständig sind. Und sie war der Meinung, also steht ausdrücklich drin, dass das Landesgericht zuständig ist. Und es gibt neben dem Landesgericht noch ein Handelsgericht in Wien. Und sie war dann der Meinung, das soll aber trotzdem das Handelsgericht machen, auch wenn da ausdrücklich steht Landesgericht. Also die Richter, du gehst jedes Mal bis zum OGH und streitest das alles jedes Mal durch, weil halt jeder sagt, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Das hat jetzt der OGH klargestellt, dass sie auch das dritte Mal jetzt zuständig ist. Das Ganze ist schon mal bis zum EuGH gegangen, ob sie überhaupt sozusagen, also der Fall geht seit, ich glaube, 5 Jahren dahin, wo die Richterin sich jetzt seit 5 Jahren für unzuständig erklärt. Jetzt haben wir die dritte Runde, das ist am 11. November. Ich glaube, das wird recht unterhaltsam, weil da gibt es praktisch 2 große Fragen. Einerseits, wer ist eigentlich verantwortlich für was auf Facebook? Facebook hat bisher praktisch gesagt, jedes Mal, wenn ein Nazi-Posting ist oder wenn irgendein Problem ist, haben sie gesagt, nein, wir haben damit gar nichts zu tun. Das sind alles die Nutzer und wir sind nur die Plattform und wir haben da überhaupt nichts. Während sobald sie die Daten haben wollen, sagen sie, na, der Nutzer hat überhaupt keine Verantwortlichkeit, die Daten gehören alle uns und wir sind die Einzigen, die hier irgendwas zum Sagen haben, jetzt vereinfacht gesagt. Das heißt, jedes Mal, wenn es ein Problem gibt, sind sie nicht verantwortlich, jedes Mal, wenn es was zum Holen gibt, sind sie verantwortlich. Und wir haben das jetzt mit denen mal länger durchdiskutiert, vor allem, weil wir gesagt haben, naja, eigentlich für Nutzer ist es spannend, teilweise selber verantwortlicher zu sein. Also wenn ich für meine Postings auf Facebook selber verantwortlich bin, was ich für realistisch halte, habe ich den Vorteil, dass ich überhaupt nicht mehr diskutieren muss mit Facebook, ob ich jetzt eine Zustimmung gegeben habe, die zurückziehe und so weiter, sondern dann sind sie sozusagen reiner Dienstleister. Und den Dienstleister kann ich, also Auftragsdatenverarbeiter oder Auftragsverarbeiter, und dem kann ich direkt einen Befehl erteilen. Das heißt, ich kann einfach sagen, lösch dieses Foto, weil ich es löschen will, ohne irgendeiner langen Begründung. Und das ist das erste große Thema, wo sie jetzt teilweise im letzten Schriftsatz ein bisschen eingeknickt sind, das erste Mal gesagt haben, ja, schon ein bisschen verantwortlich ist der Nutzer auch. Und das ist jetzt relativ interessant, weil das könnte durchaus spannend werden, weil du dann praktisch nicht mehr nur noch der Betroffene bist nach dem Datenschutzrecht, wo du dorthin gehen musst und sozusagen bitten musst, dass sie es löschen und diesen ganzen Zirkus abspielen musst, sondern kannst einfach sagen, ich will es gelöscht haben, Punkt, ohne weitere Debatte. Das ist das erste Thema. Und das zweite ist die Rechtsgrundlage. Und da hat Facebook jetzt was ganz Tolles gemacht. Da sieht man auch, wie die DSGVO von den Unternehmen interpretiert wird. Was wir nämlich sehen, ist, dass die Unternehmen, die ganz Großen, einfach die DSGVO vollkommen anders lesen, als sie dasteht. Und diese andere Rechtsmeinung werden sie einfach jetzt 10 Jahre lang vor sich hintragen, bis es beim EuGH irgendwann einmal gekillt worden ist. Und dann haben sie halt 10 Jahre wieder viel Geld verdient. Und was Facebook gemacht hat, ist extrem interessant. Und die geben das auch zu. Die haben am 25.05., also wie die DSGVO gültig geworden ist, anscheinend laut ihrer eigenen Meinung von der Einwilligung geswitcht auf den Vertrag. So, in der DSGVO gibt es mehrere Möglichkeiten, aber die zwei, um die es geht, ist, ich kann einerseits einwilligen, dass jemand meine Daten nutzt, oder die Datennutzung kann für die Vertragserfüllung notwendig sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Amazon was kaufe, dann muss ja der Post sagen, wo meine Adresse ist, damit mein Backerl ankommt. So, das ist notwendig für die Vertragserfüllung, das ist relativ unstrittig. Was Facebook jetzt gemacht hat, ist, die haben praktisch die Zustimmungserklärungen in die AGB hineingeschoben und gesagt haben, naja, jetzt sind sie ja in den AGB, ergo ist es keine Zustimmung mehr, sondern ein Vertrag. Und das ist praktisch ein reines Repackaging. Also man sagt, man nimmt die Zustimmung, stopft sie in den Vertrag hinein und damit ist es Vertrag und damit muss sie nicht mehr freiwillig sein, nicht mehr informiert sein, du darfst sie nicht mehr widerrufen. Also alle diese Regeln, die wir zur Zustimmung jetzt in der DSGVO haben, sagt Facebook, gilt nicht, weil sie ja die Zustimmung in den Vertrag hineingeschrieben haben. Das besonders Perverse ist, dass die DSGVO ausdrücklich sagt, du darfst eine Zustimmung nicht in den Vertrag hineinschreiben. Aber sie sagen ja, dadurch, dass es im Vertrag ist, ist es ja keine Zustimmung mehr, ergo gilt das alles nicht. So. Und sie sagen auch noch, dieses System ist mit der irischen Datenschutzbehörde in 10 Sitzungen gemeinsam entwickelt worden. Das ist so ähnlich wie diese Tax Rulings in Irland, wo man zur Steuerbehörde vorher geht und sagt als Apple, bitte, ich zahle keine Steuern und schreibt es mal einen Wisch, dass ich keine Steuern zahle und dann gilt das so. Das haben die anscheinend jetzt mit der DSGVO so gemacht, dass halt die Behörde einfach gesagt hat, wir interpretieren es mit euch gemeinsam anders und dann gilt das alles nicht. Wir haben da eine Beschwerde geschrieben und ich habe 60 Seiten geschrieben, aber oft kann man 60 Seiten auch einfach in einem 4-Sekunden-Video darstellen. Das ist die Zustimmung, Consent, und das sind die AGB, die Terms. Und was Facebook gemacht hat, ich hoffe, dieses Video geht jetzt, ist was ganz Banales. Die haben einfach das genommen und da hineingesteckt. Und nachdem die anscheinend ein Problem mit Objektpermanenz haben, ist das hier ein Glaskolben, damit man sieht, dass die Zustimmung noch immer in den AGB drinnen ist und deswegen nicht Teil der AGB geworden ist. Weil das ist am Ende sozusagen die Debatte, die sagen, sobald es da drinnen ist, gilt die Regeln für Zustimmungen nicht, sondern nur noch für Vertrag. Und für Vertrag gibt es keine Regeln, ergo können Sie machen, was Sie wollen. Das ist jetzt vereinfacht. Diese 4 Sekunden ist Facebooks Versuch, die DSGVO zu umgehen, auf kindisch dargestellt. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Verfahren dahin geht. Es ist sicher sehr unterhaltsam. Was wir uns derzeit auch noch anschauen als sozusagen strategische Möglichkeit sind Sammelaktionen in Irland. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber vereinfacht gesagt, wir haben den Sitzstaat in Irland, deswegen landen wir oft dort. Und da gibt es eine Möglichkeit, solche Prozesse auch zu finanzieren, weil in Irland eben die Verfahrenskosten extrem hoch sind. Aber wir haben jetzt vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie man diese Riesenverfahrenskosten trotzdem finanzieren kann. Und das Interessante ist, dass man eben nach Artikel 80.1, und das ist diese Möglichkeit, dass Vereine nach der DSGVO vertreten, dass wir über diese Möglichkeit und neu bis meines Wissens der einzige Artikel 80.1 Verein, der wirklich nur dafür da ist, über diese Möglichkeit auch Sammelaktionen in Irland machen können. Das wäre extrem interessant. Da darf ich aber noch nicht zu viel sagen, aber da kann man vielleicht in 1-2 Jahren dann schöne Verfahren machen mit 20.000, 30.000 Betroffenen und da kommen dann viel schönere Zahlen als die 50 Millionen von der irischen Behörde zusammen und da kann man auch ernsthaft was durchsetzen. Was wichtig ist, wir dürfen dran nichts verdienen, also wenn, dann geht irgendein Geld dann zu den jeweiligen Betroffenen weiter, was auch ganz schön ist, weil damit nicht nur der Staat dran verdient, sondern vielleicht auch die Leute, die ernsthaft in ihrem Datenschutz betroffen worden sind. Genau, es gibt noch verschiedene Sammelklagen nach nationalem Recht, da gibt es sowieso in Österreich die Sammelklage österreichischer Prägung, die funktioniert mit Datenschutz ganz gut, solange das betroffene Unternehmen in Österreich sitzt. Das kann man zum Beispiel mit Prozesskostenfinanzierungen machen. Normalerweise nutzt man da eben solche Apps, das nennen jetzt die Juristen Legal Tech, weil wenn man irgendwas in einem Formular auf einer Webseite macht, dann ist das schon sehr techy und sehr advanced für einen durchschnittlichen Juristen. Und wir haben zum Beispiel damals bei der Sammelklage gegen Facebook halt, das war direkt ein Login mit Facebook, also da ist man direkt über die API von Facebook haben wir abgerufen, dass die Leute auch wirklich ein Facebook-Konto haben, was super ist, weil dann kann man das auch voll so User-Experience-mäßig toll machen, dass die Leute irgendwie ihre Sachen schon vorausgefüllt haben und so weiter. Und für uns ist es extrem einfach, weil du dann so ein Verfahren automatisiert abarbeiten kannst, weil wenn wir zum Beispiel bei jedem überprüfen müssen, hat der wirklich ein Facebook-Konto, gibt es die Person wirklich und so weiter, passt das zusammen, hat der die URL richtig eingetragen oder haben sie sich vertippt und so weiter. Das müssen wir alles nicht machen, weil das praktisch da automatisiert im Hintergrund geht. Und man muss sich vorstellen, zum Beispiel bei sowas wie dieser VW-Motorsammelklage wegen diesen Abgasmanipulationen, da muss ja irgendjemand da sitzen und jeden Typenschein anschauen und jedes Auto anschauen und schauen, ob das das richtige Jahrgang ist und welcher Automotor da verbaut worden ist und so weiter. Das braucht pro Fall eine Prüfung von einer halben Stunde. Wenn wir das automatisieren können im digitalen Bereich, kann man natürlich massiv auch hochskalieren und mit viel weniger Personal viel mehr Klagen durcharbeiten. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten, dass man das in die Richtung macht. Da suchen wir auch übrigens, ich komme nachher eh noch dazu, unbedingt noch Developer, die, falls ihr irgendjemanden kennt und so weiter, aber ich komme nochmal dazu. Andere Option ist eben Verbandsklagen. Da gibt es zum Beispiel ein VZBV in Deutschland, mit dem wir auch schon irgendwie in Kontakt stehen. Da gibt es jetzt nichts Konkretes, aber das ist auch noch eine Möglichkeit der Durchsetzung. Ja, und das Letzte ist sozusagen diese Artikel 80-Geschichte. Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum Neub besteht. Da gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten. Das heißt, dieser Artikel 80 in der DSGVO erlaubt, dass ein Betroffener einen Verein mandatiert, um ihn zu vertreten. Das ist so ähnlich, wie sozusagen man einen Anwalt sich nimmt, damit der ihn vor Gericht vertritt. Und das Interessante ist, das ist europaweit einheitlich. Das heißt, wir können auch als österreichischer Verband in, weiß nicht, Deutschland unter dem Ding klagen, in Irland und so weiter. Das heißt, wir müssen nicht in jedem Land einzeln jemanden haben. Und es gibt eben diese Einzelmandatierung und dann gibt es eine sogenannte abstrakte Klage. Diese aber in den meisten Ländern nicht umgesetzt. Also Absatz 2 ist eine Option, die müssen die Mitgliedstaaten nicht machen. Und in den meisten Mitgliedstaaten ist das nicht gemacht worden. Was jetzt ein Hack ist dazu, den praktisch, glaube ich, der Gesetzgeber sich nicht so überlegt hat, war, man kann natürlich nicht nur einen Menschen vertreten, man kann ja auch 10.000 Leute vertreten. Und wenn es zufälligerweise zu 10.000 Mal dem gleichen Fall ist, dann hat man in Wirklichkeit eine Sammelklage gebaut, nämlich indem man nicht sozusagen eine Sammelklage nach nationalem Recht macht, weil in vielen Mitgliedstaaten gibt es das nicht, sondern man hat einfach 10.000 Leute, die zum gleichen Thema die gleiche NGO mandatiert und dann sitzt die NGO da mit 10.000 genau gleichen Ansprüchen und damit kann ich wieder dieses ganze Riesenverfahren bündeln in einen Fall. Der Hintergrund davon ist eben hauptsächlich eine Finanzierungsgeschichte. Man muss sich vorstellen, dass so eine Datenschutzklage eben um die 10 Millionen Euro kosten kann. Schadenersatz, den ich kriege, ist vielleicht 500 Euro, 1000 Euro, irgendwas in der Größenordnung. Das heißt, das zahlt sich schlichtweg nicht aus. Jeder, der das macht, ist finanziell wahnsinnig oder ist ich und so viele gibt es davon auch nicht. Und die Idee ist, wenn man das Hausnummer 1 Million Leute zusammensammelt, die alle ihre 500 Euro haben wollen, dann ist die Summe auf einmal ganz woanders, dann sind es nämlich 500 Millionen Euro. Und damit zahlt sich dann die Prozesskosten von 10 Millionen Euro fast wieder aus. Und das ist der Grund, warum wir diese Massenverfahren brauchen, weil es ist so ähnlich wie bei irgendwelchen Verbrauchergeschichten. Kein Verbraucher klagt wegen irgendwie einer 5 Euro Gepäcksgebühr, die illegal ist. Jeder ärgert sich, aber keiner klagt wegen 5 Euro groß herum. Deswegen gibt es sowas wie ein VKI, die halt sagen, gut, wir machen das für alle oder wir machen ein Massenverfahren etc. Und das ist genau das, was Artikel 80 eben uns ermöglicht zu tun. Was interessant ist, ist eben diese Massenmandatierung, dass man statt einem Mandat einfach einen Haufen zum gleichen Thema macht. Und damit kann man selbst in Ländern, wo es keine Sammelklage gibt, zum Beispiel in Irland gibt es keine Sammelklage und keine Möglichkeit, solche Verfahren zu verbinden, kann man das über den Hook von diesem Artikel 80 in so ein Massending zusammenbauen. Und damit kann man dann wieder die Kosten runterdrücken. Ist zum Beispiel auch sehr interessant, ich meine, das ist jetzt wirklich Legal Geek, aber in Österreich gilt es zum Beispiel dann als 10.000 Einzelklagen und damit gehen ja die Kosten massiv rauf. In Irland wird nach Stunden abgerechnet, nicht nach Klagen. Damit gehen ja die Kosten massiv runter. Das heißt, du hast je nach nationalem Recht, wie das überlappt, auf einmal die genau gegenteiligen Effekte in der Kostenstruktur von so einem Verfahren. Also ihr seht, es ist sehr, also fünfdimensionale Dinge, die man sich überlegen muss, wo es sinnvoll ist. Und unsere Hauptaufgabe ist halt, solche Sweet Spots irgendwo zu finden und zu sagen, ich sage es mal überspitzt, das, was die mit den Steuern machen können, damit es nirgendwo Steuern zahlen, das können wir mit dem Datenschutz vielleicht auch irgendwann einmal. Wir haben am Ende genauso eine App, wo man einfach dann sozusagen halt mandatiert statt abtritt. Wir probieren noch ein bisschen sozusagen noch, das ist noch sehr am Anfang, eben die Verbindung zwischen Legal- und Tech-Sachen ein bisschen herzustellen, weil die derzeit relativ fehlt in dem Bereich. Also die Juristen sind einfach in Wirklichkeit heute noch auf dem Level, wo, ich sage es immer sozusagen, Packungsbeilagen gelesen werden. Also es wird geschaut, was steht in der Datenschutzpolicy, was findet man irgendwo, aber dass man wirklich mal, weiß nicht, den jeweiligen Datentraffic anschaut, ein bisschen schaut, was findet man an Code oder was weiß ich, ist praktisch noch in den Kinderschuhen. Und da ist extrem viel Raum drinnen, weil natürlich in der Praxis was ganz anderes passiert, als wie was in irgendwelchen Datenschutzpolicies steht. Und damit kann man überhaupt in die inhaltliche Prüfung kommen. Es ist vereinfacht gesagt, wenn man es mit Lebensmittel oder Hygiene vergleicht, schauen wir derzeit drauf, ob die Packungsbeilage stimmt, aber keiner schaut an, was eigentlich in dem Produkt drinnen ist. Und da gibt es noch sehr viel Raum, dass man eben auf der technischen Seite noch massiv mehr reingeht und das fehlt derzeit noch sehr stark. Ein Plan ist eben sozusagen, dass wir das möglichst verbinden auch und schauen, dass wir eben von anderen Ecken auch was hineinbekommen und schauen, dass wir sozusagen auch aus der Community, die sich mit diesen technischen Dingen mehr auseinandersetzt, möglichst viel Input bekommen. Das ist aber alles noch ein bisschen sehr in den Kinderschuhen. Generell ist es noch vielleicht eine Slide zu mir selber. Ich mache jetzt derzeit dann noch freiwillig den Geschäftsführer, also ich bin der einzig Unbezahlte bei uns. Aber wir haben ab hoffentlich einer Woche eine neue Struktur, wo wir praktisch Untergeschäftsführer machen und ich mich selber ein bisschen pensioniere und zurückziehe, damit dieses Vehikel von selber läuft ohne meinem Beisein. Und jetzt muss ich kurz sozusagen 3 Sekunden sozusagen Werbeblock einschalten. Was wir noch ganz dringend suchen, ist jemanden auf Tech-Developer-Seite. Wir suchen auch noch Senior Lawyers. Das ist, wenn ihr Leute kennt, die sich gut mit DSGVO auskennen, wir suchen dringend Leute. Und Office-Management suchen wir derzeit auch noch jemanden. Also wir haben unser schönes Shareable von wegen, wenn irgendjemand in die Richtung interessiert ist. Sonst, was noch interessant ist, ist, das Ganze ist eigentlich im Prinzip von Einzelspenden unterstützt. Also wir haben derzeit, ich glaube, 3.700 Fördermitglieder. Und die tragen eigentlich das im Großen und Ganzen. Wir kriegen jetzt auch teilweise Förderungen von Stiftungen und so weiter. Aber das hat uns erlaubt, eigentlich sehr unabhängig zu sein und auch dauerhaft an den Sachen zu arbeiten, weil es ein Riesenproblem bei den NGOs, dass die im Großen und Ganzen abhängig sind davon, dass halt irgendeine Stiftung sagt, das Thema finden wir wichtig und da hauen wir Geld raus und man muss nur zu dem arbeiten. Und wir können dadurch, dass wir hauptsächlich von Fördermitgliedern leben sozusagen, uns auch überlegen, was ist wirklich inhaltlich sinnvoll, was wir der Meinung sind, was Sinn macht. Letzter Punkt, praktisch alle diese Verfahren führen früher oder später nach Luxemburg. Das ist auch der Sinn, dass wir praktisch diese Fälle irgendwie zum EuGH bringen. Das heißt entweder über die Datenschutzbehörden, über die Gerichte oder auch übers Board. Und wir haben auch da jetzt sozusagen im Frühjahr den ersten Fall gehabt. Das war eben diese Datentransfers in die USA, zweite Runde. Das war die Pause gerade, da war ich gerade geistig ganz woanders und hoffen, dass da, also da kommt im Dezember der Generalanwalt, ich glaube, dass der Generalanwalt gegen uns entscheiden wird, weil er war in der Verhandlung sehr anti, aber dass die Richter genau das Gegenteil machen. Also die Richter waren total mit allen Fragen auf unserer Seite, der Generalanwalt mit allen Fragen in die andere Richtung. Also es ist nicht unwahrscheinlich in dem Fall, dass das massiv auseinander geht, aber dann haben wir das mal durch und haben auch unseren ersten EuGH-Fall und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich die Hälfte von unseren Beschwerden früher oder später auch irgendwann mal dort landen. Und das genau erlaubt uns dann, dass wir die DSGVO auch ein bisschen sozusagen Bedeutung in der Praxis geben und das halt so Geschichten wie, dass ich sage, naja, ich schreibe halt einfach meine Zustimmung dann in die AGB und damit habe ich die DSGVO umgangen, dass wir das möglichst bald hochprügeln und sagen, das geht halt nicht und damit dem Gesetz vielleicht in den nächsten paar Jahren dann auch tiefere Bedeutung geben. Damit bin ich soweit mal am Ende. Ich hoffe, das war soweit informativ.
Großartig. Gibt es Fragen an den...
Und hoffe, es gibt viele Fragen.
Komm mal runter, wieder. Du kannst gerne oben bleiben. Wir haben
ich finde das immer so komisch. Darf ich sonst?
Ja,
aber dann
tauschen wir mal dazu. Ja, Entschuldigung. Frage noch zum Privacy-Shield, du hast ja schon angesprochen, aber wenn das jetzt wirklich gekippt werden sollte, dann würde das ja für die gesamten Cloud-Services, für die europäischen Unternehmen, die ja jetzt sehr viel auch bei Amazon, Microsoft, wo auch immer jetzt momentan verarbeiten, bedeuten, dass sie das alles kappen müssen und irgendwo innerhalb den europäischen Raum hineinbringen. Ich meine, ich weiß schon, die damit zu tun haben, lieber Freund von mir, Senior Manager bei Accenture, und wenn ich den frage, wie machst du das dann mit deinen zigtausenden Kunden in Europa, dann sagt er, naja, das ist ja nicht ganz so, wir verschlüsseln ja, wir haben ja keine Klardaten dort liegen. Sage ich, also diesen Absatz in der DSGVO kenne ich nicht, der besagen würde, wenn die Daten verschlüsselt sind, dann kann man sehr wohl, weil dann kann ich sie überall in der ganzen Welt hinlagern. Also wie siehst du das an und für sich, wie das da weitergehen wird?
Also ganz kurz beim Privacy Shield, das Grundproblem davon ist, dass die Kommission hier einfach Safe Harbor genommen hat, oben Privacy Shield drüber geschrieben hat, drei Absätze geändert hat und praktisch neu verabschiedet hat. Ich probiere mal aus österreichischer Sicht sozusagen ein bisschen für den Raum auch zu erklären. Es ist ein bisschen wie damals der Haider mit seinem Ortstafel. Wie dann der EuGH, wie der Verfassungsgerichtshof festgestellt hat, das muss zweisprachig sein, hat er als Ortstafel ohne Meter verschoben und gesagt, das ist ein neues Ortstafel, das müsst ihr wieder neu entscheiden. Also das ist irgendwie so das, was die Kommission gemacht hat mit dem Safe Harbor Ding. Das Grundsatzproblem ist, dass wir praktisch einen Conflict of Laws haben. Also nach US-Recht musst du diese Massenüberwachungsgesetze einhalten. Das heißt, als, was weiß ich, Amazon musst du die Daten weitergeben. Interessant bei Amazon ist, sie sind einer der wenigen, die keine ordentlichen Transparenzberichte haben. Also ordentlichen. Die anderen haben zumindest irgendwelche Zahlen, wie viele Zugriffe es da gibt und so weiter. Wobei, was als Zugriff gewertet ist, auch sehr lang diskutiert werden kann. Aber bei Amazon gibt es das zum Beispiel gar nicht. Und Amazon ist inzwischen, in Snowden-Papieren ist Amazon ja nicht drinnen, aber damals hat es AWS noch nicht gegeben oder noch nicht in nennenswerten Sinn. Und von dem her ist zum Beispiel Amazon extrem interessant, was mit dem passiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn, mit all diesen Datenübertragungssystemen haben wir das Problem, dass bei Electronic Communication Service Providers in den USA, das ist praktisch das Silicon Valley, die diese Daten weitergeben müssen. Was mir immer wichtig ist, ist zu sagen, es betrifft nicht die normale Industrie. Im Sinne von, wenn jetzt die Austrian Airlines ihre Buchungsdaten dorthin schicken, dann fallen die nicht unter dieses Überwachungsgesetz. Ergo könnte man mal sagen, sozusagen die klassische Industrie könnte man mal rauslassen aus der Debatte, wenn man es probiert, sozusagen den Impact möglichst gering zu halten. Dann bleibt man aber bei der Cloud-Industrie, da kommt man nicht drum rum, weil die fallen 100 Pro drunter, das ist der gesamte Sinn von diesem Gesetz. Und dann hast im Prinzip ein Conflict of Laws und das wirst du bei allen Rechtsinstrumenten haben. Also wurscht, ob man jetzt Standardvertragsklauseln verwendet oder Binding Corporate Rules oder im Privacy Shield oder Safe Harbor, dass du nach US-Gesetzen diese Massenüberwachungsverpflichtung hast und nach europäischem Recht darfst du es halt nicht. Und damit bleibt praktisch übrig, die Daten in Europa zu hosten. Und es ist zwar nicht sehr sexy und nicht sehr sinnvoll, aber ich glaube, dass wir das nicht lösen können, außer politisch. Außer wenn die USA und Europa sich irgendwie sagen, okay, wir haben irgendwelche Mindeststandards für Überwachung, wird es darauf rauskommen, dass die Amis derzeit sagen, als Nicht-Amerikaner hast du absolut keine Rechte und wir dürfen alle deine Sachen anschauen. Und das geht aus europäischer Sicht nicht. Und aus europäischer Sicht wirst du den Datenschutz nicht abkillen und damit hast du das Ding. Zur Verschlüsselung, politisch habe ich kein Problem, ehrlich gesagt, wenn die ordentlich verschlüsselte Daten. Das ist nicht mein Fachgebiet, das ist Fachgebiet für technische Leute. Wenn es ordentlich verschlüsselte Daten sind, dann könnte man ja argumentieren, dass das sozusagen für den Lesenden keinen Personenbezug mehr hat und so weiter. Ich finde es sehr, also juristisch findet man damit keinen Preis, ja. Aber es wäre zumindest eine pragmatische Zugangsweise, die es vielleicht lösen könnte zu einem gewissen Grad. Ja. hätte ich jetzt persönlich kein Problem, aber es ist eher politische Aussage als eine juristische, weil in der DSGVO steht es nicht drinnen. Und damit sind auch verschlüsselte Daten in dem Sinne personenbezogen und fertig. Ja. Ja.
Mich würde interessieren, also ich habe mehrere Fragen. Die erste wäre, was glaubst du, wie die Zukunft Facebooks ausschaut und was glaubst du bei diesem Verfahren jetzt, wie das ausgehen wird, persönlich?
Bei welchem von den Verfahren?
Also zum Beispiel das Verfahren mit, wer ist jetzt verantwortlich für die Daten, was jetzt...
Bei der Verantwortlichkeit wird meiner Meinung nach das eh wieder zum EuGH gehen müssen. Also da wird kein österreichischer Richter was dazu sagen, weil das ist so umstritten. Und da gibt es noch einen Treppenwitz. Es gibt ja in der DSGVO die Ausnahme für Haushalts, also die Haushaltsausnahme, so nennt man es halt, also für die private Nutzung, und da stehen ausdrücklich soziale Netzwerke drinnen. Und es gibt noch einen besonderen Witz, weil du sozusagen dann als Verantwortlicher außerhalb der DSGVO bist, weil die nicht anwendbar ist für dich, aber der, bei dem du die Daten hostest, der fällt schon unter die DSGVO. Das steht auch ausdrücklich in der Erläuterung dazu drinnen. Und das ist zum Beispiel was noch keiner wirklich debattiert hat, ist, dass du praktisch als jemand, der nicht unter die DSGVO fällt, jemanden, der schon unter die DSGVO fällt, auch noch sozusagen sagen kannst, was er zu tun hat und nicht zu tun hat. Weil damit der Hosting-Provider sozusagen reinfällt, aber du als Nutzer nicht. Und das ist ganz interessant, weil wir umso mehr die Sachen in die Cloud marschieren, ist jetzt, glaube ich, eine grundsatzwichtige Frage, weil praktisch die großen Konzerne jetzt sagen, naja, sobald du irgendwie so in unsere Cloud stopfst, haben wir die Macht über die Daten. Das ist jetzt praktisch die Argumentation, die Facebook fährt. Und damit kann ich praktisch nichts mehr gescheit in die Cloud stellen, weil wenn ich da sage, lösche, und der sagt, na, ich will doch nicht löschen, jetzt musst du erst einmal eine Löschungsersuchung stellen und dann musst du zur DSB gehen, damit du sozusagen die Löschung auch wirklich durchsetzen kannst, bla bla bla, dann kann ich keine Cloud mehr sinnvoll nutzen als Privater. Ne? Und die interessante Sache ist, ab welchem Punkt oder bei welchem Produkt ändert sich der Punkt, wo wer verantwortlich ist. Also wir haben es so argumentiert, wenn ich jetzt, was weiß ich, meine Fotos auf meinem Computer lokal speichere, sind wir uns alle einig, da bin ich verantwortlich und das ist meins. Wenn ich das Ganze jetzt auf Flickr mache oder was weiß ich, das halt, oder sagen wir mal zuerst nur Google Drive, nur Online-Speicher, gut, da werden alle sagen, ja, ist auch nichts anderes, weil es einfach nur Festplatten im Internet. Und dann stellt sich die Frage, wie ist es zum Beispiel bei Flickr, da gibt es schon irgendwie was, wo die halt auch irgendwie ein bisschen herumtun dran an den Daten. Und bei Facebook ist es halt eigentlich auch nur ein Album, wo ich halt auch löschen kann und draufladen kann. Das ist jetzt für mich nicht wahnsinnig für was anderes. Aber was die machen, ist eine Sekundärdatenverarbeitung. Das heißt, die nehmen die Fotos auch noch und analysieren es für irgendwas anderes, was eigentlich gar nicht das ist, was ich als Nutzer da noch kontrolliere. Und ich glaube, das ist so die Linie, wo die mal reinziehen muss, wo man sagt, okay, der erste Teil, da bin ich verantwortlich. Und für den zweiten Teil seid ihr verantwortlich, plus ihr dürft es eigentlich gar nicht. Und das ist, glaube ich, insgesamt eine extrem spannende Frage, weil die praktisch alle Privatnutzung von Online-Drives betrifft. Und derzeit sagt Google und Co. einfach, uns gehört alles, sobald ihr es in irgendwo unsere Cloud gestopft habt. Und das kann es nicht so ganz sein bei Privatnutzern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass die Richterin am LG für Zivilrechtssachen sich mit diesen Dingen tief auseinandersetzen wird.
Danke, dann noch meine zweite Frage. Ich meine, natürlich finde ich auch die Lösung, dass alles in Europa gehostet werden soll, was europäischen Bezug hat. Für die Nutzer ist nicht schlecht und sollte gefördert werden, auch von der EU und auch von den Staaten.
Ja, es hat schon viele Nachteile. Also es hat in der Praxis schon extrem viele Probleme. Also das ist mein Problem mit dem Safe Harbor oder mit dem Datentransferfällen ist, dass es eigentlich keine sinnvolle Lösung gibt. Also bei allen anderen Beschwerden kann man dazu schreiben, wenn ihr das so ändert, dann ist es datenschutzkonform, bla bla, super, wir sind alle glücklich und gehen nach Haus. Aber zum Beispiel bei Facebook ist es extrem interessant, wenn es eine globale Plattform ist, müsstest du praktisch jetzt trennen, welche Datenflüsse sind notwendig. Also wenn ich eine Nachricht an einen amerikanischen Freund schreibe, dann muss das ja ankommen und das kann ich auch argumentieren nach der DSGVO. Aber wenn jetzt wir untereinander eine Nachricht in Europa schreiben, müsste es wieder da sein. Das heißt, du müsstest praktisch Facebook erstmal in zwei Teile hacken und dann sozusagen den Rest, einen Datenflow bauen, der nur auf das beschränkt ist, was absolut notwendig ist. Ist wahrscheinlich irgendwie machbar, ja. Aber ob wir so ein Internet wollen dauerhaft, dann bist du halt praktisch wie in China, wo du sagst, okay, du hast deine sozusagen Great Firewalls zwischen den Ländern.
Entschuldige. Bei den großen jetzt Hosting-Unternehmen, sagen wir jetzt Amazon und so weiter, die haben ja, sagen immer argumentieren, oder Microsoft, sie haben jetzt Server in Europa und wenn ich meine Daten hinlege, sind die in Europa und müssen unter Datenschutzbedingungen von Europa gelten. Aber sie sind immer amerikanische Unternehmen. Fallen nicht irgendwie dennoch unter dieses amerikanische Überwachungsgesetz? Müssen dennoch irgendwie Daten raus?
Genau, oder? Also man muss beides trennen voneinander. Also es kann amerikanisches Recht anwendbar sein, europäisches Recht oder beides oder gar nichts. Also es kann, nur weil es in Europa und die DSGVO anwendbar ist, heißt das noch lange nicht, dass amerikanisches Recht nicht anwendbar ist.
Das wäre ein Konflikt für die Unternehmen.
Genau, und bei der Pfizer, also bei diesem Pfizer 702, also bei diesem Überwachungsgerät, da geht es um Daten, die in den USA liegen. Und damit können die sagen, naja, das ist sozusagen nicht anwendbar. Gibt aber wieder andere Möglichkeiten mit National Security Letters und Co., da kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig aus, die auch außerhalb den USA reinreichen. Große Debatte gibt es mit dem Cloud Act natürlich. Ich glaube, das ist wiederum nach europäischem Recht weniger ein Problem, weil da habe ich ja einen Richter, der den einzelnen Zugang auch abgesegnet hat. Das ist der große Unterschied zu den Massenüberwachungsgesetzen. Da sagt einfach nur ein Richter für das ganze Jahr, ihr dürft so viel überwachen, wie ihr wollt. Da wird es überhaupt keine Einzelentscheidung zu einer Person geben. Ich glaube, dass... Also zumindest den Teil, den ich durchgelesen habe, da muss ich mir nochmal anschauen. Aber
dürfen wir noch kurz die Frage wiederholen für die Menschen im Stream?
Ja, sozusagen ganz kurz die Frage war, ob der Cloud Act auch für die, okay, für die ganzen Geheimdienste noch dazu gilt. So viel, also ich habe es mal durchgelesen habe, ist es praktisch eine Erweiterung vom nationalen Warrant auch für ausländische Server, was wir in Österreich übrigens auch machen. Also das muss man auch dazu sagen, ich kann in Österreich unter der Strafprozessordnung ein österreichisches Unternehmen, was seine Daten in Indien speichert, anweisen, diese Daten wieder rauszugeben. Das ist jetzt nichts, was die Amerikaner machen, was wir nicht auch machen würden. Ja. Also das muss man auch ein bisschen in Relation setzen. Das ist relativ normal, das war eher nationale Debatte in den USA, weil ihr Gesetz eben nicht so weit gereicht hat. Und meiner Meinung nach haben sie sich da eher angepasst an das, was alle anderen Staaten eh schon lange machen. Aber es ist eine Individualabfrage, so viel ich verstanden habe.
Betreffen. Entschuldigung, okay. Die Behörden müssen, die 14 Geheimdienstbehörden müssen dann anfragen, also richterliche Genehmigung einholen,
wenn amerikanische
Bürger
so,
ja, genau, ja, betroffen sind davon. Aber wenn das ausländische Bürger, die nicht amerikanische Staatsbürgerschaft haben, dann können die komplett taxfrei auf alle Daten weltweit zugreifen, die auf
den Server. Wir haben es länger debattiert mit der SCLU und die haben gemeint, das ist nicht das Problem in dem Fall. Aber also für unseren Fall war es wurscht, weil das nicht unser Fall ist. Aber sonst Sternerl, je nachdem, was, ich gebe jetzt auch keine hundertprozentige Garantie inhaltlich ab. Das war der
Microsoft-Case in Irland, ne? Ja. Entschuldigung, der Auslöser für diesen Anlassgesetzgebung, das ist richtig. Das, ja, war der Microsoft-Case in Irland, mhm, wo Microsoft Irland gesagt hat, wir geben die Daten von diesen angeblichen Terroristen nicht heraus, weil das ist Irland, das ist Europa, mhm, da gilt amerikanisches Recht,
genau, nicht.
Und damit haben die dann ganz blitzartig innerhalb von 4 Wochen, glaube ich, diesen Akt, das Cloud Act, ja, durch den Kongress durchgeschleust und haben dann gesagt, so, jetzt haben wir ein neues Gesetz, liebe Microsoft-Leute, genau, jetzt könnt ihr sofort liefern, wir brauchen keinen Prozess mehr, Prozess beendet.
Ja, was ja auch, ich meine, nicht unlogisch ist, das so zu machen. Mein Verständnis war aber, dass das eben bei Einzelanfragen ist. Also machen wir mit einem Sternerl und sagen wir undisputed. Es war aber eine Kernfrage von da hinten eigentlich, die das betroffen hat. Ja. Und ich glaube sozusagen, was man unterscheiden muss, ist es beim amerikanischen Unternehmen, dann haben sehr viele amerikanische Gesetze, es gibt noch 10 andere, sehr weitreichende Rechte, auch außerhalb der USA die Daten abzurufen, solange es beim amerikanischen Unternehmen sitzt. Die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe, die zumindest logischerweise Sinn macht, ist das, was Microsoft mit der Deutschen Telekom gemacht hat, mit diesem Azure Deutschland-System, wo die praktisch gesagt haben, wir geben nur noch die Software zur Verfügung, Klammer auf, keine Ahnung, ob da Backdoors sind, Klammer zu, aber im Prinzip liegen die Daten bei der Deutschen Telekom und wir verkaufen nur noch das Produkt, aber die Daten hat ein lokaler Betreiber. Das heißt, dann kann halt nur noch der BND nachschauen und nicht mehr die Amis. Aber das geht zumindest theoretisch so, dass man sagt, okay, man hat einfach keinen faktischen Zugriff mehr aus den USA und damit könnte man das potenziell umgehen. Hat sich für mich noch bisher als sinnvollste Lösung oder zumindest als eine, die theoretisch machbar ist, präsentiert, aber das ist auch schon alles, was ich dazu sagen kann. Sonst europäischer Provider und hoffen, dass er nicht von einem Ami gekauft wird. Ne?
Ja, wir merken, internationales Recht ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, die Sichtweise mit die Daten gehören uns und wir dürfen alles damit machen, hat teilweise bei den US-Firmen natürlich auch, also im Social-Bereich, auch den Grund, dass so die Urheberrechtsgeschichte ja auch dort ganz massiv zuschlägt. Und die einfachste Variante ist natürlich für einen Betreiber zu sagen, ich hole mir alle Nutzungsrechte und damit habe ich keine Klagen.
Das ist auch ein Riesenproblem, gerade die Debatte, die wir jetzt gehabt haben zwischen österreichischem und amerikanischem Recht, die haben ja diese Unternehmen jeden Tag mit 200 Ländern. Also da gibt es ja in jedem Land irgendeine andere Regelung und du musst eine Plattform betreiben, die dem allen entspricht. Das ist faktisch unmachbar. Deswegen sagen die einfach, das Einzige, was gilt, sind unsere AGB und dann vielleicht noch unser Sitz in Kalifornien und alles andere scheißt man drauf, sonst wären wir wahnsinnig. Ne? Und auf das läuft vieles davon, glaube ich, raus. Ne? Ja.
Vielen, vielen Dank. Wir müssen eine kurze Umpause machen, denn Max dürfen wir jetzt quasi entlassen mit einem kräftigen, kräftigen Applaus. Danke für die Fragen.
Danke.
Fürs Beantworten der Fragen. Wunderbar.